Nochmal hier, online nach Adelberg. Ich darf heute wieder das Wort weitergeben und das führt uns heute wieder in das Markus-Evangelium, in das dritte Kapitel, wo ich nun fortfahren werde. Markus Kapitel 3 ab Vers 20 und hier kommen wir nun zu einem Abschnitt, ja, der man könnte sogar sagen, in gewissem Maße gefährlich ist, der durch die Jahrhunderte manchen Christen schlaflose Nächte bereitet hat und viel Angst und Schrecken verbreitet hat, wenn man das so sagen darf. Aber ich hoffe, dass ich das heute nicht tun werde. Oder zumindest nur in dem Maß, wie es angebracht ist. Es geht dort um die sogenannte Lästerung des Geistes oder auch die unvergebbare Sünde, dass die Dramatik der Sache ein wenig zum Ausdruck bringt. Ja, Jesus sagt, ich lese gleich den ganzen Text, aber in Vers 28, Markus 3, Vers 28 und 29, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einem ewigen Gericht verfallen. Ja, was bedeutet das? Es sind natürlich noch mehr Verse, aber hier liegt natürlich der Nerv der ganzen Geschichte. Der Text wirft viele Fragen auf. Was ist die unvergebbare Sünde? Warum ist sie nicht vergebbar? Könnte es sein, dass wir sie auch heute begehen? Und das sind die Fragen, denen ich mich heute stellen will und werde das in aller Sorgfalt tun, um hoffentlich alle Fragen, die sich dazu stellen, zu beantworten. Aber wir gehen Stück für Stück vor. Ich lese zuerst den Text und werde mich dann durch die Verse bis dorthin durcharbeiten, um hoffentlich Klarheit dazu zu schaffen. Markus 3 und ich lese die Verse 20 bis 30. Markus 3, 20 bis 30. Und sie traten in das Haus, und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich unein ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern erst einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Ja, das sind die Verse, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und diese Verse sind nicht nur wegen den möglichen Ängsten, die sich daraus ergeben können, wichtig. Sie sind doch auch ein Knackpunkt nun im Dienst Jesu. Ich habe viel jetzt schon über Konflikte zwischen ihm und Schriftgelehrten gesprochen und das ist jetzt wirklich der Bruch. Der Bruch zwischen Jesus und der jüdischen Führerschaft. Aber beginnen wir am Anfang, wo uns der Hintergrund dieser Geschichte geschildert wird. Ja, Vers 20 heißt es, und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Dieser kurze Vers bindet einerseits diesen Abschnitt an den Kontext. Sie kamen in das Haus, oder man könnte auch sagen, sie kamen nach Hause. Warum? Weil sie unterwegs waren auf Verkündigungstour und eigentlich mehreren Verkündigungstouren. Ja, in dieser Zeit wurde zum Beispiel auch die Bergpredigt gesprochen, also seit dem letzten Abschnitt. Und verschiedene Wunder sind geschehen, die erste Totenauferweckung ist geschehen. Die Bewegung um Jesus schwillt immer mehr und mehr an in dieser Zeit. Und so geschieht es eben, dass auch wenn sie jetzt wieder zu Hause sind, sofort wieder die Leute zusammenlaufen und sich eine Menge bildet, sodass sie nicht einmal essen können. Und das zeigt wirklich das, den Betrieb, der in dieser Zeit um Jesus war. Das Kommen und Gehen, die Größe der Bewegung. Und das bewirkt natürlich etwas. Und zwar in erster Linie bewirkt es, dass Jesus ist in dieser Zeit so bekannt und auch so kontrovers, dass man sich einer Meinung zu ihm nicht mehr entziehen kann. Und so lesen wir in Vers 21, und als die, welche um ihn waren, es hörten, Elberfelder gibt das etwas besser wieder und schreibt, und als seine Angehörigen es hörten. Angehörige, und ein anderes Wort dafür wäre seine Verwandten. Es geht hier um die Verwandtschaft des Herrn Jesus. Auch sie hören das. Und die können sich natürlich von allen am allerwenigsten der Geschichte entziehen. Ja? Wahrscheinlich ging es den Leuten damals so wie noch vor anderthalb Jahren hier mit Corona. Man kann dem Thema nicht entkommen. Und so konnte man damals dem Thema Jesus nicht entkommen. Und seine Familie natürlich am allerwenigsten. Ja? Sie konnten wahrscheinlich nicht einmal einkaufen gehen, ohne gefragt zu werden, was ist jetzt mit dem Jesus? Was macht ihr da? Was haltet ihr da davon? Und wir sehen, auch seine Familie ist getrieben, ein Urteil zu fällen. Was ist mit unserem Cousin, Neffen, großen Bruder, mit dem wir jahrelang aufgewachsen sind? Was ist auf einmal mit ihm los? Und wir sehen, dass sie leider folgenden Schluss fassen. Er ist von Sinnen. Anders gesagt, er ist verrückt geworden. Ja. Er ist verrückt geworden, ist ihr Urteil. So erklären sie sich all das, was um ihn geschieht. Ich möchte jetzt gar nicht arg viel näher auf seine Familie eingehen, denn ich muss darauf in der nächsten Predigt sowieso nochmal zurückkommen. Denn dort kommt wieder, also in den Versen nach diesem Abschnitt, kommt wieder die Familie des Herrn Jesus oder betritt wieder die Bühne. Diese Verse, die ich gerade gelesen habe, sind auch, manche nennen es Bonusmaterial von Markus. Also das überliefert uns nur das Markus-Evangelium und ist der Hintergrund von dieser folgenden Geschichte, wo sie ihn dann herausrufen und er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Sind es nicht die, die den Willen des Herrn tun? Aber dazu nächstes Mal mehr. Aber ich wollte es dennoch etwas ausrollen, weil es eben zeigt, was hier los ist. Ja, Jesus ist, wie schon gesagt, so bekannt und so kontrovers, man kann sich einem Urteil nicht mehr entziehen. Und so ist es auch nicht nur die Familie, die hier auftritt und ein Urteil fällt über den Herrn, sondern auch die wohlbekannte Gruppe der Schriftgelehrten. Auch sie fühlen sich nun gedrängt, ein öffentliches Urteil zu fällen. Und so lesen wir in Vers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen. Und diese Verse sind nicht so nebensächlich, wie es erst scheint. Sie sind von Jerusalem herabgekommen. Und das bedeutet, es sind nicht einfach die Rabbiner, die in diesen Synagogen in der Gegend waren und nun eben ihre Meinung dazu abgeben, sondern sie sind ausgesandt von Jerusalem, wo wirklich die Führer sind, die Oberhäupter, Hohepriester, Sanhedrin, wirklich die Vorsteher. Und das bedeutet, dieses Thema hat es mittlerweile unter die größten und die höchsten der Anführer des jüdischen Volkes geschafft. Und diese haben beraten und haben nun Menschen abgesandt, um ihr offizielles Urteil zu verkünden. Es sind nicht ein paar Einzelne, die hier ihre Meinung wiedergeben. Wovon wir hier jetzt lesen, ist die offizielle Schlussfolgerung nach reiflicher Überlegung der Führung des Volkes Israels über das oder über diesen Jesus, der in dieser Zeit unterwegs ist. Auch sie konnten sich einem Urteil nicht mehr entziehen. Und hier kann man auch die Anmerkung machen, ja, damals ging es nicht, man konnte nicht mal mehr durch den Alltag gehen, ohne hier ein Urteil zu treffen. Aber letzten Endes kann auch heute sich kein Mensch letztlich einem Urteil über Jesus entziehen. Der Tag kommt, wo jeder, ja, wo die, ja, das Urteil, was ein Mensch darüber getroffen hat, ob er auch diesen Mann als einen, vielleicht einen Verrückten damals abstempelt, ja, dass die Leute damals vielleicht nur lauter Drogen genommen haben und deshalb diese Wunder gesehen haben. Oder vielleicht auch, wie wir es gleich lesen, ein Besessener, ein Irrlehrer. Oder vielleicht einer, den es gar nicht gegeben hat. Vielleicht einer, der doch ganz andere Sachen gesagt hat, als wir es überliefert haben. Jeder muss sich hier ein Urteil fällen und spätestens, wenn er einmal vor Gott steht, wird dieses Urteil entscheidend sein. Es geht nicht, dass man sich diesem Urteil entzieht. Letzten Endes. Und wie gesagt, auch die Schriftgelehrten fällten nun ein Urteil am Ende von Vers 22 und sie sagen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Ja, wie kommen sie auf dieses Urteil? Sie waren einfach in einem großen Dilemma. Die Wunder des Herrn Jesus, von Dämonenaustreibung über Krankenheilung bis hin zu einer Totenauferweckung, sind nicht zu leugnen. Es sind zu viele und wir sehen, sie versuchen es gar nicht. Ja, sie versuchen seine Verwandtschaft, sie wohnt eine Weile weg in Nazareth, sind nicht ganz so nah dran, die können sich vielleicht noch erlauben zu sagen, ach, er ist doch einfach verrückt geworden. Aber nein, die Schriftgelehrten, sie waren da, sie haben das gesehen, es ist nicht wegzudiskutieren. Er tut diese Wunder, hier wirken übernatürliche Kräfte und das müssen wir erklären. Das kann man nicht einfach wegschieben. Aber sie wissen nicht nur, was er tut, sondern sie wissen auch, was er lehrt. Und wir haben gesehen, dass das in vielen Teilen gar nicht mit dem übereinstimmt, was sie lehren. Und wir haben auch gesehen, sie wollen unter keinen Umständen sich dem beugen, was er sagt. Und dieses Dilemma führt sie zu diesem Urteil. Okay, hier sind übernatürliche Kräfte am Wirken, aber die müssen vom Teufel sein. Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Das ist ihr Urteil. Er hat den Beelzebul. Beelzebul war ein Name für den Teufel in der damaligen Zeit. Es leitet sich ab von dem Namen des Gottes von Ekron, also aus alttestamentlicher Zeit. Sie meinen den Teufel, indem sie dann ja auch sagen, durch den Obersten der Dämonen. Treibt er die Dämonen aus. Und dieses Urteil sprechen sie nicht Jesus ins Gesicht, denn wir lesen dann in Vers 23, er rief sie zu sich. Ja, sie verbreiteten das in der Gegend. Sie verbreiteten das. Aber er zitiert sie nun vor sich, um dazu Stellung zu nehmen, zu diesem Urteil, das sie gefällt haben. Und was wir nun lesen in den Versen 23 bis 27, sind zwei Argumente des Herrn, mit denen er aufzeigt, dass dieses Urteil nicht haltbar ist. Und zwar spricht er, wie es hier heißt, in Gleichnissen zu ihnen. Und das erste, ich lese nochmal ein paar Verse. Das erste, die erste Widerlegung: Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst unein ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Was meint er damit? Nun, Sie sagen, er wirkt durch den Satan und treibt dadurch Dämonen aus. Und er sagt eben auch etwas zugespitzt, wie kann der Satan sich selbst quasi austreiben? Natürlich sagen sie nicht sich selbst, sondern seine Dämonen, aber es sind ja seine Dämonen. Ja? Das wird auch hier sehr deutlich an dieser Stelle. Also wir lernen ja, also die Bibel lehrt uns ja nur auszugsweise über die unsichtbare Welt, aber hier erkennen wir auf jeden Fall, ja, es gibt Dämonen, aber nicht einfach nur lose umherschweifende Geister, sondern es gibt ein Reich und einen Herrscher über ein Reich von Dämonen. Das lehrt die Bibel hier klar. Wer der Bibel glauben will, der hat das anzunehmen. Das bedeutet, die Dämonen sind dem Satan unterstellt. Und was Jesus hier letztlich sagt ist, wenn ich durch den Satan wirken würde, dann würde das doch bedeuten, dass er sein eigenes Reich angreift. Ja? Er beraubt sich quasi selbst. Wenn ein Reich in sich und selbst unein ist, so kann eins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen, sagt er. Ja, es gibt ein teuflisches Reich. Und er sagt ganz klar, ihr seht, dass ich dieses Reich angreife durch das, was ich tue. Ich treibe Dämonen aus. Ihr seht das, ihr könnt das nicht leugnen. Und nicht nur das, sondern durch seine Lehre treibt er dann auch noch diese Befreiten und viele weitere dahin, dem Gott Israels zu dienen, zu gehorchen und zu folgen. Und das noch viel mehr, ich weiß nicht, wie sehr es die Schriftgelehrten realisiert haben, aber das noch viel mehr ist ein direkter Angriff auf das Reich des Teufels, der in erster Linie will, dass Menschen Gott ihm nicht ehren, von ihm abkommen, der zerstören und töten will. Menschen, ja, und wie hier seine Dämonen am liebsten hier schon Menschen Böses tun lässt und am allermeisten sie in die Verdammnis leiten will, was er in der Regel tut, indem er sich nicht zu erkennen gibt. Ja, ich hatte es schon gesagt, nur nochmal als Randnotiz, wir glauben, dass schon die Dämonen damals besonders aktiv waren und ja, einfach um dieses Thema noch etwas aufzugreifen und wir haben eben im Neuen Testament keinen direkten Auftrag oder auch kein Mandat, Dämonen auszutreiben. Vielmehr wird uns der geistliche Kampf darin beschrieben, dass wir den Versuchungen und Verlockungen der Welt, die auch vom Bösen getrieben werden, widerstehen durch die Waffenrüstung, die uns in Epheser 6 beschrieben wird. Und da wird uns keine Dämonenaustreibung beschrieben, sondern eben das Anlegen des Brustpanzers der Gerechtigkeit, der Glaube, das Wort, um eben so ein Leben treu dem Herrn zu führen, gegen die Versuchungen des Teufels, aber da will ich mich jetzt nicht weiter verlieren in dem Thema. Das ist das erste Argument. Es ist völlig unsinnig, was Sie sagen, weil das bedeuten würde, der Teufel greift sich selbst an. Und das zweite Argument, Vers 27, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Was bedeutet das? Nun, der Starke in diesem Gleichnis ist eben der Teufel. Der Teufel hat diese Welt, das heißt, er ist der Herr dieser Welt. Und in diesen Beispielen hat er eben auch wirklich Menschen in Besitz genommen. Und wenn Jesus nun herkommt und diese befreien kann, dann beraubt er damit quasi den Teufel seines Herrschaftsbereichs. Und wenn er damit stärker ist als der Teufel, dann müssen sie daraus schließen, dass er letztlich zumindest von Gott befähigt ist. Zumindest von Gott gesandt. Erstens, ihr Urteil, er ist durch den Teufel gesandt, ist nicht haltbar. Das war das Erste. Und das Zweite, was er sagt, ist, es gibt nur ein sinnvolles Urteil, das ihr treffen könnt. Es gibt nur eins. Wenn ich den Teufel beraube, dann muss ich stärker sein als er. Und nur einer ist stärker. Und das ist Gott. Ihr habt eigentlich keine Wahl, an diesem Urteil vorbeizukommen. Ich bin der von Gott Gesandte. Und ihr müsst sowohl meine Wunder anerkennen, als auch, dass ich der Messias bin und euch meiner Lehre unterordnen. Ihr könnt nicht aufrichtig bleiben und euch dieser Verantwortung entziehen. Und das wiederum natürlich ist heute gleich wie damals. Kein Mensch hat Recht, das Mandat und eine Ausrede, sich diesem zu entziehen. Der Herrschaft des Herrn, sich seiner Lehre und seinem Anspruch, der einzige Retter, aber auch der einzige Herr über Menschen, über jeden Einzelnen zu sein, sich dem zu entziehen. Und nach dieser Widerlegung spricht eben nun der Herr dieses Urteil, das ich schon am Anfang gelesen habe. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen, denn sie sagen, er hat einen unreinen Geist. Ich habe vergessen, ich wollte gerade eigentlich noch dringend eine Stelle zitieren, die das sehr gut aussagt, nämlich Johannes 15. Das schlagt ihr bitte noch mit mir auf, wo Jesus nochmal ganz klar, in noch klareren Worten, beschreibt, was besonders in dieser Stelle geschehen ist und natürlich auch von da aus weiterhin. Johannes 15, die Verse 22 bis 26, dort spricht er zu seinen Jüngern, am Abend, bevor er hingerichtet wird. Johannes 15, 22 bis 26. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Das ist das Urteil, das der Herr fällt. Sie haben gesehen und gehasst. Und auch was er sagt, sie hassen sowohl mich als auch meinen Vater. Das hätten sie nicht bekannt, dass sie Gott den Vater hassen. Aber er sagt, es geht nicht. Du kannst nicht den Sohn ablehnen in seinem Anspruch und den Vater nicht ablehnen. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und wer den Sohn ablehnt, der hat auch den Vater abgelehnt und damit gegen sich. Und wie er eben schreibt in Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun haben sie aber gesehen und hassen doch. Er hat die Werke getan, die kein anderer getan hat. Er hat einerseits erfüllt, was das Alte Testament über den Messias vorhergesagt hat. Aber er ging sogar noch weiter. Und das ist eigentlich interessant. Er hat auch noch die Werke getan, welche die Rabbiner selbst, ja, was gar nicht im Alten Testament eigentlich geschrieben steht, aber die Rabbiner selbst haben von gewissen Wundern gesagt, das wird erst der Messias tun. Ja, woraus sie das abgeleitet haben, ist etwas schleierhaft, aber selbst diese hat er erfüllt und das ist auch der eigentliche Hintergrund unseres Grundtextes. Das sehen wir in Matthäus 12. Die Parallelstelle zur Lästerung des Geistes. Denn dort wird uns der Hintergrund etwas genauer beschrieben. Matthäus 12, Verse 22 und 23. Matthäus 12, 22 und 23. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und das war ein Wunder, wovon sie sagten, das kann erst der Messias tun. Warum? Sie hatten auch eine Art der Dämonenaustreibung. Wie viel da jetzt dahinter gesteckt hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie hatten da quasi eine Technik. Ja, sie haben mit dem Besessenen gesprochen, um so den Namen des Dämons zu erfahren. Aber wenn der Besessene nicht reden kann, dann funktioniert das nicht. Und laut ihrer Technik, ja, ging das nicht, wenn sie den Namen des Dämons nicht erfahren können. Aber, und deshalb sagten sie, okay, einen blinden und stummen Besessenen, den kann erst der Messias heilen. Ja, also so, ja, wie man das eben von den Pharisäern eben kennt, war das alles sehr genau bis ins Detail ausformuliert und definiert. Aber die Leute wussten das und deshalb sofort in Vers 23 das Urteil der Menge. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das war sofort das Urteil und Sohn Davids bedeutet Messias. Sie sehen das, sie wussten das, oh, das kann erst der Messias, er tut das, das muss doch der Messias sein. Und so offensichtlich war es eigentlich, dass Jesus sich durch seine Wunder beglaubigt hatte. Und umso schlimmer war es, dass er dennoch abgelehnt wurde durch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das ist auch ein wichtiger Teil dessen, was diese Sünde, die sie durch diese öffentliche Darstellung, ja, was die so schlimm macht, sie sündigen gegen besseres Wissen. Sie konnten es wissen und eigentlich wussten sie es. Eigentlich wussten sie, das kann nur der Messias. Und doch waren sie nicht bereit, sich ihm zu beugen. Sie hatten den Messias wirklich erkannt, doch leugneten sie, was sie gesehen hatten und lehnten ihn offiziell als Messias ab, indem sie die vom Heiligen Geist gewirkten eindeutigen Zeichen dem Teufel zuschrieben. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist, was hier geschehen ist und was der Herr nun als Lästerung des Geistes beschreibt. Warum Lästerung des Geistes? Ja, weil sie eben diese Werke dem Teufel zuschreiben. Und darüber spricht er nun dieses Urteil. Alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, hat in Ewigkeit keine Vergebung. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Ja, das muss eigentlich jedem ernsten Christen auffallen, aufstoßen und Fragen erzeugen. Warum? Weil es eigentlich im ersten Moment dem Nerv des Evangeliums entgegengesetzt zu sein scheint. Denn im Kern des Evangeliums heißt es, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden. Egal wie schlimm, ob Mord, ob Ehebruch, ob Massenmord, jede Sünde kann vergeben werden. Warum? Weil das Opfer des Herrn Jesus, der Sohn Gottes selbst ist, größer ist als jede nur erdenkliche Sünde. Wenn du denkst, du hast so schlimm gesündigt, dass Jesus dir nicht mehr vergeben kann, dann muss deine Sünde größer sein, als Jesus groß ist. Und er ist unendlich, darum geht das nicht. Es kann nicht sein, dass eine Sünde zu groß ist für dieses Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Er starb am Kreuz und dieses Opfer war groß genug, um jede Sünde zu jeder Zeit zu sühnen. Aber wie kann das übereinstimmen mit dem, was hier steht? Und die Erklärung dafür gibt Jesus ein Kapitel weiter, in Kapitel 4, Vers 12. Ich lese ab Vers 10. Oder ab Vers 11, ja. Markus 4, 11 und 12. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Wir müssen hier verstehen, dass zwischen dem vierten Kapitel und den Ereignissen, die ich gerade vorgelesen habe, ein untrennbarer Zusammenhang ist. Deshalb kommt das auch in den Evangelien zusammen vor. Die Folge dieser offiziellen Ablehnung von Jesus als Messias war im nächsten Moment diese Gleichnisrede, in denen er nun hier seinen Jüngern ganz klar sagt, und auch mit einem alttestamentlichen Zitat, dass er bewusst nun verborgen redet, damit sie nicht erkennen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht sehen, mit hörenden Ohren hören und doch nicht sehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Ihnen wird so die Vergebung verwehrt, indem sie nicht mehr zur Umkehr geführt werden. Das ist der Zusammenhang, der hier genannt wird. Ja. Hier heißt es ihnen, es ist nun das, ja, von Gott verordnet, ihnen sollen die Sünden nicht vergeben werden, aber auf dem Weg, dass sie nicht zur Umkehr geführt werden. Warum? Weil es nicht sein kann, dass ein Mensch umkehrt und doch keine Vergebung erlangt. Es ist nicht so, dass die Pharisäer danach irgendwie eingesehen haben, was sie Böses getan haben und dann weinend zu Jesus oder zu Gott ins Gebet kamen, um Vergebung gefleht haben und es hieß, nein, ihr nicht mehr, ihr seid raus. Das kann in dieser, auf dieser Erde, in dieser Gnadenzeit nicht passieren. Und ich lese gleich mindestens einen Vers, wo das steht. Aber es wird eben dadurch verwirklicht, dass sie nicht mehr zur Umkehr geleitet werden. Gott zieht sein Wirken hier sowohl äußerlich, ja, die Verkündigung ist nun verhüllt, als auch innerlich durch das Wirken des Geistes zurück, sodass diese Personen nicht mehr in den Zustand kommen, dass sie die Notwendigkeit dieser Vergebung sehen und sie deshalb nicht wollen. Ja, sie ist ihnen eigentlich genauso hingestreckt wie jedem anderen Menschen auch. Aber wir wissen aus Gottes Wort, dass es auch das innere Wirken Gottes braucht, um eine Person dafür zu öffnen, weil ihr von Natur aus, 2. Korinther 4, die Augen verblendet sind, jedem Menschen. Und das heißt, von diesen Menschen damals hat der Herr das Urteil gesprochen, ihnen werden die Augen nicht mehr geöffnet werden, sodass sie eben nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Alles andere würden Stellen wie Johannes 6, Vers 37 direkt widersprechen. Das schlagt ihr bitte mit mir auf. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 37, damit das einfach klar ist. Johannes 6, Vers 37, bekannter Vers. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es ist unmöglich, weder heute noch damals, dass ein Mensch zu Jesus kommt und die Vergebung erbittet und sie nicht bekommt. Denn hier heißt es, jeder, der kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Aber eben auch, dass die andere Seite nötig ist. Was mir der Vater gibt, das wird zu mir kommen. Also das ist die Wirkungsweise des Urteils. Und das ist auch wichtig zu verstehen, um zu erkennen, dass wie diese Stelle mit unserem üblichen Verständnis des Evangeliums übereinstimmt. Aber damit habe ich noch nicht die Frage beantwortet, was jetzt mit uns heute ist. Und dazu komme ich jetzt. Kann die Sünde gegen den Heiligen Geist heute noch begangen werden? Wir beantworten diese Frage mit einem Nein. Nein kann sie nicht. Nein, die Sünde gegen den Heiligen Geist war eine klare, damals historische Situation, oder geschah in einer speziellen historischen Situation, die Möglichkeit dafür bot, die heute nicht mehr gegeben ist. Ich werde später erklären, durch was. Jetzt gibt es manche Ausleger, die vielleicht auch ihr schätzt, die auch ich schätze, die das etwas anders sehen. Es gibt hier wirklich sehr verderbliche Auslegungen und deshalb muss man sich hier auch wirklich, deshalb ist es auch gut, wirklich klar zu sein bei dieser Stelle. Die schlimmsten Auswüchse wären, wenn gesagt wird, zum Beispiel, ja, das, was zum Beispiel dann in der Charismatik geschieht, sobald jemand anfängt zu hinterfragen, oh, glaubst du, diese Wunder sind wirklich echt, oh, sei vorsichtig, dass du nicht die Lästerung des Geistes begehst. Das ist definitiv keine, auch nur ansatzweise mögliche Anwendung dieser Sache. Es geschah in diesem Kontext, wo Jesus ganz klar vorhergesagte Wunder offensichtlich tat, ohne jegliche Angriffsfläche. Das ist etwas anderes, ja, als all diese dubiosen Dinge, die heutzutage ablaufen, mal ja, logisch und biblisch zu hinterfragen. Ein anderes sehr verheerende, also es gibt viele verheerende, ja, also wenn man einfach mal googelt, dann kann man sehr viele Irrlehren finden. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Das ist auch ein gutes Beispiel, an dem man sehen kann, man geht weder auf YouTube noch auf Google nach Wahrheitssuche. Das wäre das Gleiche, wie in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln, ohne eine Ahnung zu haben, welche Pilze essbar und welche giftig sind. Und die Folge davon kann nur Tod sein. Oder zumindest großer Schaden. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch welche, die das etwas anders sehen. Und zwar tun sie es mit etwas Gleichsetzen, mit dem wir es nicht gleichsetzen. Ja, wir tun das nicht. Aber es gibt etwas dem Ähnliches, was heute geschehen kann und zu jeder Zeit geschehen konnte, nämlich die sogenannte Verstockung. Die einfache Verstockung. Ein verstocktes, ja, was bedeutet das? Das muss ich jetzt natürlich erklären. Ein verstocktes Herz zu haben bedeutet, dass man unempfindlich für die Überführung der Wahrheit ist. Oder ein Lexikon schreibt es so: Die mit Verstockung übersetzten hebräischen und griechischen Wörter drücken eine Verhärtung aus, die das Wort Gottes daran hindert, einen Eindruck auf den Menschen zu machen oder ihn zu bewegen. Und das beste Beispiel im Alten Testament dafür ist der Pharao. Der Pharao von Ägypten zu der Zeit, als der Auszug aus Ägypten stattfand. Ich werde die eine oder andere Stelle aufschlagen, und zwar zuerst 2. Mose 7, 13. 2. Mose 7, 13. Ja, wie ihr wisst, die Geschichte, Israel war in Ägypten gefangen als Sklaven und Gott sandte Mose, dass er das Volk, ja, sandte Mose zum Pharao mit der Botschaft, lass mein Volk ziehen, dass es mir in der Wüste diene. Und der Pharao sagte eben nein. Und das wird eben so beschrieben, zum Beispiel 2. Mose 7, 13. Doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Er hörte nicht auf das Wort Gottes und weigerte sich dagegen, es zu glauben oder ihm zu gehorchen. Eine andere Stelle ist dasselbe Kapitel, Kapitel 7, Vers 22. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Also hier sehen wir auch wieder einen Grund. Er sieht zwar Wunder Gottes, aber dann eben auch hier diese weit kleineren, aber teuflischen Wunder. Also wir sehen ja auch, ja, der Satan kann auch Wunder tun, aber weit kleiner als Gott. Aber er nimmt es zum Anlass, sein Herz zu verstocken, nicht zu glauben, nicht zu gehorchen. Das ist das eine. Menschen können sich verstocken, eben sich gegen Gottes Wahrheit wehren, die eigentlich offensichtlich vor ihren Augen steht, sie nicht glauben und ablehnen. Und wer das nachhaltig tut, da heißt es in Kapitel 9, Vers 12, 2. Mose, Kapitel 9, Vers 12, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Die Reaktion auf das Sich-Verstocken ist irgendwann die Verstockung Gottes. Nun lässt Gott es nicht mehr zu, dass dieser Mann die Wahrheit erkennt. Und das ist auch eine fatale Sache. Wir finden das auch in anderen Stellen. Zum Beispiel Psalm 81. Psalm 81, die Verse 11 bis 13. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Es geht um das ganze Volk nun. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht. Und Israel war mir nicht zu willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Psalm 81, 11 bis 13. Also hier gibt Gott dahin in die Verstockung. Das heißt, er lässt sie einfach in dem, worin sie sich selbst begeben haben. Er lässt sie in ihren verkehrten Denkweisen und Einstellungen als Gericht dafür, dass sie sich dort nachhaltig hineinbegeben haben, in die Ablehnung Gottes. Und dementsprechend finden wir auch eine Warnung in Hebräer 3 vor solchem. Hebräer 3, 7 und 8. Hebräerbrief, Kapitel 3, 7 und 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Und dann Vers 13. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Hier kann man verstockt auch weiterfassen, nicht nur unempfänglich für die Errettung, sondern auch allgemein unempfänglich für das Reden Gottes. Verstockung heißt, wie gesagt, sich zu verhärten gegen das Reden Gottes. Und es kann auch sein, dass Gott als Reaktion darauf sein Wirken zurücknimmt, dass die Person die Errettung nicht mehr will. Also, wenn ein Mensch die Wahrheit des Evangeliums erkennt, sie aber nicht annehmen will, und ich meine wirklich sich dagegen sträubt, sagt, ich will das nicht, das kostet mir zu viel, ich will mein Leben in Sünde und ich will das nicht. Nein, ich akzeptiere diese Wahrheit nicht, die ich eigentlich erkannt habe. Ich rede mich raus mit ähnlichen Ausreden wie die Pharisäer, er war bestimmt nur ein Verrückter oder ein Besessener oder den gab es gar nicht oder sonst irgendwas. Aber wer sich damit wehrt gegen die Offenbarung Gottes, ja, der begibt sich damit auf dünnes Eis. Denn nur weil du heute das Evangelium erkannt hast, heißt das nicht, dass du es morgen immer noch erkennst. Ja. Wenn du heute erkennst, ja, das ist eigentlich der einzige Weg zur Rettung. Ich muss Buße tun. Ich muss Christus annehmen. Ich brauche die Vergebung und ich kann sie jetzt in Anspruch nehmen. Aber ich will es nicht. Dann gibt es keine Garantie, dass du morgen diese Erkenntnis immer noch hast. Denn wir müssen das anerkennen. Gott muss diese Erkenntnis wirken. Wenn er sein Wirken zurückzieht, dann wirst du das auch nicht mehr erkennen. Ja, Gott ist sehr langmütig mit uns und gibt viele Chancen, aber das heißt nicht, dass sie unendlich sind. So, was ist nun der Unterschied davon zur Lästerung des Geistes? Die Parallelen sind eben darin, dass erkannte Wahrheit zurückgewiesen wird und dass eben die Folge ist, dass Gott eine Person in ihrer Sünde lässt, sodass diese Person die Buße nicht will. Die Unterschiede sind, damals war es eine konkrete Situation, in der wirklich Gott sich auf eine Art geoffenbart hat, wie nie zuvor und nie danach. In einer Klarheit, weshalb auch dieses ja, doch sehr schnelle Urteil des Herrn es nach sich gezogen hat. Und zweitens, der Herr hat damals eine konkrete rote Linie genannt. Eben die damals vollbrachten Wunder durch den Herrn Jesus dem Teufel zuzuschreiben. Einfach das Offensichtliche abzulehnen. Und diese rote Linie, ja, wir können das nicht tun, weil wir den Herrn nicht sehen. weil wir seine Wunder nicht direkt sehen. Das heißt, wir haben heute nicht diese bestimmbare rote Linie. Wir können, und das ist schon wichtig zu erkennen, weil sonst könnten wir uns die ganze Zeit fragen, okay, was bedeutet das nun heute? Habe ich an dieser Stelle das getan oder da? Das geht heute nicht. Wir haben heute keine definierte rote Linie, die, wenn sie überschritten wird, zu diesem Urteil führt. Ja. Also nochmal, die konkrete Lästerung des Geistes kann heute nicht begangen werden. Nun wird aber wahrscheinlich das, was ich über das Thema mit der Verstockung gesagt habe, schon genug sein, ich sage jetzt mal, empfindliche Gewissen aufzuwühlen. Und das muss immer mitbedacht werden bei diesem Text. Warum? Es war wirklich interessant, zumindest aus jedem der letzten 5 Jahrhunderte mindestens einen Kommentar dazu gelesen. Und in jedem fühlten sich die Kommentatoren verpflichtet, auf diese Gruppe Stellung zu nehmen. Auf diese Gruppe von Menschen, die ein empfindliches Gewissen hat, einen solchen Text liest und sofort denkt, bestimmt habe ich das getan. Wahrscheinlich noch kein wirkliches Verständnis davon, was die Lästerung des Geistes ist. Aber sofort die Furcht, bestimmt war das ich. Bestimmt kann ich keine Vergebung bekommen. Ja, wie gesagt, bei der Lästerung des Geistes ist heute nicht möglich, aber was nun, wenn ich jetzt jemanden in Angst versetzt habe, verstockt zu sein? Die klare und wirklich eindeutige Antwort darauf ist, dass, wie gesagt, ein verstocktes Herz will ja die Errettung nicht und ist daher auch niemals oder fürchtet sich nicht davor, die Errettung ja quasi verstockt zu sein. Also um es wirklich ganz klar zu sagen, es geht nicht, dass eine Person sich fürchtet, oh nein, ich könnte verstockt sein, und es tatsächlich ist. Es sind zwei sich ausschließende Tatsachen. Es geht nicht. Die Warnung vielmehr, und da muss natürlich auch die Schärfe, auch wenn es ein anderer Kontext war, dieser Warnung des Herrn weitergegeben werden. Die Warnung geht an die, die sich eben verharren, die sagen, ich will das nicht. Die sich sträuben und in ihren Köpfen gleich nach Ausreden suchen oder die da sitzen und sofort denken, oh, das kostet mich aber das und das. Dann könnte ich ja das nicht mehr tun. Und dies und jenes. Dann müsste ich mich ja in Zukunft so und so verhalten, ich will das nicht. An solche geht diese Warnung. Und vor allem noch an die, die vielleicht denken, ja, ich mache das irgendwann in Zukunft. Irgendwann, wenn ich alt bin, wenn ich meine Jugend hinter mir habe, wenn ich die Sau rausgelassen habe, wenn ich mal alles ausprobiert habe, was es so in der Welt gibt. Nun, natürlich kann es sein, dass Gott danach nochmal, es gibt keine rote Linie, die Chance gibt. Aber erstens, es wird definitiv viel Leid für dich mit sich bringen. Und du wirst es bereuen. Und zweitens kann ich nicht garantieren, dass der Herr nicht sein Wirken zurückzieht. Du hast keine Garantie, wenn du Rentner bist, ja, wie man es sich manch einer vielleicht vornimmt, noch zu sagen, und dann bekehre ich mich, dass du dann noch empfänglich dafür bist. Um nochmal auf die empfindlichen Gewissen zu sprechen zu kommen, wie schon gesagt, Verstockung bedeutet immer wirklich kein Interesse mehr zu haben. Also per Definition schließt es die Furcht davor aus. Aber ich weiß, dass dieses empfindliche Gewissen auch in anderen Bereichen stattfinden kann, wie, bin ich wirklich errettet? Oh, bin ich abgefallen? Nein, das geht auch nicht. Aber diese Ängste kommen eben auf. Und durch die Zeit gab es immer Menschen, die so gestrickt sind. Oder auch die in diese Versuchung des Teufels fallen. John Bunyan ist der bekannteste, also wer da Interesse hat. Seine Biografie ist eigentlich eine einzige Beschreibung dieses Kampfes. Also bestimmt gefühlt 2/3 dreht sich darum. Und alles führt sich immer irgendwie darauf zurück, dass man auf sich selbst blickt und sagt, meine Sünden sind so schlimm, ich kann doch nicht wirklich errettet sein. Und auch dieser Zusammenhang ist, danach kann nicht der eigene geistliche Stand beurteilt werden. Warum? weil die Errettung eben nicht von meiner Gerechtigkeit abhängt, sondern von der Gerechtigkeit Christi. Luther hat einmal gesagt, wenn ich auf mich schaue, so weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. So weiß ich nicht, wie ich errettet werden kann. Wenn ich aber auf Christus und sein Erlösungswerk schaue, so weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Wenn ich auf mich und meine Gerechtigkeit und meine Sünden sehe, meine bösen Gedanken, meine, ja, sei es Neid oder Unzufriedenheit oder sogar, ja, manch einer wird ja auch von bösen Gedanken gegen Gott geplagt, die ihm vielleicht sogar der Widersacher eingibt. Ja, oder man sieht auf den eigenen fehlenden Eifer und wie wenig man mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt, wie wir sein sollen. Aber die Antwort muss sein, ja, aber genau deshalb musste ja Jesus für dich sterben. Und nicht deine Gerechtigkeit ist es, die dich mit Gott versöhnt, sondern allein seine. Und nur deshalb kann eben die Schrift so ein Angebot machen wie in Johannes 6, Vers 37. Ja, jeder, der kommt, ja, oder keiner, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und was zu mir kommt, das werde ich nicht hinausstoßen. Und eine andere Stelle ist in Offenbarung 22, die das sehr gut ausdrückt. Offenbarung 22, Vers 17, ganz am Ende der Schrift. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die einzige Voraussetzung dafür, die hier genannt wird, ist, wer will. Wer will, der nehme. Nicht wer heilig genug ist, nicht wer dieses schon abgelegt hat oder jenes. Wer will, der nehme. Weil es nicht an uns liegt, sondern allein an Christus. Es ist nicht die Frage, wie groß die Sünden in der Vergangenheit sind, nicht wie böse die Gedanken sind, nicht wie oberflächlich oder wie wenig tief die empfundenen, ja, die Empfindungen für Gott sind. Es heißt nur, wer will, der nehme. Weil die Vergebung nicht auf unsere Gerechtigkeit gegründet ist, sondern auf der Gerechtigkeit Christi. Ja, also zum Abschluss. Können wir die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen? Nein. Hat uns diese Stelle dennoch etwas zu sagen? Ja. Zwei Dinge, die ich nochmal wiederholen möchte. Auch wir kommen nicht darum herum, eine Entscheidung zu Jesus zu fällen. Er hat uns nicht, ja, der Anspruch, den er aufgestellt hat, lässt uns nicht mehr die Freiheit, ihn als ein Randobjekt unseres Lebens zu akzeptieren. Wir können ihn entweder als unseren Herrn anerkennen oder als einen Verrückten oder sonst wen verwerfen. Er lässt uns nur zwei Möglichkeiten, uns ihm unterwerfen oder ihn verwerfen. Das sind die Optionen, die er stellt. Und zweitens, wenn wir auch nicht die ganze Situation übertragen können, also diese Warnung nochmal, tun wir gut, dennoch auf diese, ja, tun wir gut, uns davor zu hüten, ja, Christus und sein Evangelium auf die lange Bank zu schieben oder abzulehnen. Ja, und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.